Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Text für die heutige Predigt findet sich wieder im Buch Jesaja und wir kommen heute zum Kapitel 3. Wir lesen den Abschnitt Verse 1 bis 15. Die Predigt wird sich dann aber vor allem auf die Verse 10 und 11 konzentrieren. Jesaja 3. Predigtext, Verse 10 und 11. Wir lesen aber ab Vers 1 bis Vers 15, um den Zusammenhang zu verstehen. Denn siehe, der Herrscher, der Herr der Herrscharen, nimmt von Jerusalem und Juda Stab und Stütze weg. Jede Stütze an Brot und jede Stütze an Wasser. Den Helden und den Kriegsmann, den Richter und den Propheten, den Wahrsager und den Ältesten, den Obersten über 50 und den Hochangesehenen, den Ratgeber samt dem Meister in Künsten und den Zauberkundigen. Und ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und die Leute werden sich gegenseitig bedrängen, einer den anderen, jeder seinen Nächsten. Der Junge wird frech auftreten gegen den Alten und der Verachtete gegen den Vornehmen. Wenn einer dann seinen Bruder im Haus seines Vaters festhalten wird und sagt, du hast einen Mantel, sei unser Oberhaupt und dieser Trümmerhaufen sei unter deiner Hand, so wird er an jenem Tag schwören und sagen, ich kann nicht Wundarzt sein. Und in meinem Haus ist weder Brot noch Mantel, macht mich nicht zum Oberhaupt des Volkes. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät zu trotzen. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie, und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Sagt den Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Wehe dem Gottlosen, ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt, und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Der Herr tritt auf, um zu rechten, und er steht da, um die Völker zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit dessen Führern. Ihr habt den Weinberg kahl gefressen. Was ihr dem Armen geraubt habt, ist in euren Häusern. Warum zertretet ihr mein Volk und unterdrückt die Person der Elenden? Spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen. Gemeinde Jesu Christi, die letzte Predigt aus dieser Predigtreihe über das Buch Jesaja liegt ja nun schon einige Wochen zurück, aufgrund der Sommerpause. Aber wir kommen doch langsam voran und schlagen nun heute ein neues Kapitel auf. Aber mit einem neuen Kapitel beginnt nicht unbedingt auch immer ein neues Thema. Eigentlich befinden wir uns immer noch im Anfangsteil des Buches. Am Anfang dieser Vision des Propheten, die er zu Beginn im Kapitel 1 und nochmal am Beginn des Kapitels 2 angekündigt hat. Es ist immer noch so, dass Jesaja hier das Wort des Herrn über Juda und Jerusalem schaut. Wenn wir uns mal an die Formulierung ganz am Anfang des Buches erinnern. Jesaja schaut das Wort des Herrn. Und aus diesem Gesicht, aus dieser Vision haben ja schon einzelne Elemente gesehen und behandelt. Wir haben etwas vom geistlichen Zustand des Volkes gelesen, der sehr ernüchternd ist. Wir haben etwas gehört vom bevorstehenden Gericht, von einer Erhöhung, von einer Befriedung im Reich Gottes, von einem Aufruf, die weltlichen Götzen fahren zu lassen, sich auf den Weg des Herrn zu wenden. Wenn ihr euch erinnert, das Kapitel 2 endete ja mit dem Befehl an Juda und Jerusalem: So lasst nun ab von den Menschen. Und an dieser Stelle setzt der Text, den wir eben gelesen haben, ein. Das Volk hat den Aufruf von eben noch im Ohr. Und jetzt hört es den Grund, warum es dem Herrn hier so ernst ist. Unser Kapitel 3 beginnt mit dem Wort denn. Das heißt, es liefert eine Begründung für das, was vorher gesagt wurde. Komm, o Haus Jakobs, wir wollen wandeln im Licht des Herrn. Das war der Aufruf in Jesaja 2, Vers 5. Das wurde dann in negativer Form wiederholt und bekräftigt in Vers 22. So lasst nun ab von den Menschen. Und jetzt sieht Jesaja in seiner Vision den Grund für diese Ermahnungen. Denn siehe, der Herr schreitet zum Gericht über Juda und Jerusalem. Und dieses Gericht, das werden wir im weiteren Verlauf gleich sehen, wird Land und Volk in eine durchaus desolate, verzweifelte Lage stürzen. Aber wir haben es im Verlauf der Predigtreihe ja schon mehrfach erlebt. Der Heilige Geist, der hier durch Jesaja spricht, belässt es nicht beim Schwarzmalen. Denn plötzlich, ganz unvermittelt, lesen wir im Vers 10 ein Wort des Trostes. Und dann kippt es in Vers 11 sogleich wieder in die Untergangsstimmung. Diese beiden Verse 10 und 11 sollen dann, wie bereits angekündigt, die Grundlage für die heutige Wortverkündigung bilden. Und ich stelle die Predigt unter das Thema: Der Untergang Judas und der Trost der Gerechten. Und unter diesem Thema wollen wir gemeinsam auf drei Punkte achten. Die Punkte sind jetzt etwas länger, zumindest was die Titel angeht. Der erste Punkt lautet: Judas Fall ist der Lohn der Gottlosigkeit. Der zweite Punkt: Durch Judas Fall werden die Gerechten errettet. Und der dritte Punkt: Durch Judas Fall breitet Gott sein Reich auf alle Völker aus. Erstens, der Fall ist der Lohn der Gottlosigkeit. Zweitens, durch Judas Fall werden die Gerechten errettet. Und drittens, durch Judas Fall breitet Gott sein Reich auf alle Völker aus. Der Text spricht also vom Untergang Judas. Wir lesen gleich am Anfang davon, wie alles, worauf sich das Volk so lange verlassen hat, verschwinden wird. Stab und Stütze. Das heißt, die Dinge, an denen sich Juda aufgerichtet, auf die Juda sich gestützt, auf die Juda vertraut hat, die werden weggenommen. An welche Stützen haben wir dabei zu denken? Nun, der Text wird ja sehr konkret. Den Helden, den Kriegsmann, den Richter, den Propheten, den Wahrsager, den Ältesten, den Obersten über 50, den Hochangesehenen, den Ratgeber samt dem Meister in Künsten und den Zauberkundigen. Merken wir etwas? Erinnern wir uns an den Aufruf, den wir gerade noch mal kurz erwähnt hatten? Lasst ab vom Menschen. Genau diese Menschen, die Starken und Weisen und Mächtigen, zu denen das Volk aufblickte, an die es sich hängte, auf die es sich verließ, auf die es sich stützte, die werden fallen. Und mit ihnen fällt das ganze Volk. Es ist wie bei einem Greis, nicht? Bei einem alten Menschen, der auf Krücken angewiesen ist. Wenn man ihm die Krücken wegnimmt, kann er sich nicht mehr aufrecht halten und fällt um. Und genauso fällt auch Judah, sobald es seiner Stützen beraubt ist, in sich zusammen. Und dabei sind sie noch so blind und versuchen, die gleichen Stützen, die eben mit großem Krachen zerbrochen sind, die sie mit zu Boden gerissen haben, wieder aufzurichten. Einer schiebt dem anderen die Verantwortung zu, egal wer, Hauptsache es findet sich irgendein Mensch, an dessen Worten und Taten wir uns wieder aufrichten können. Aber genau das war ihnen doch zum Verhängnis geworden. All die menschengemachten Regeln und Ordnungen, mit denen sie ihre Sünden kaschieren und kleinreden konnten, mit denen sie ihre Gottlosigkeit als Tugend verkaufen konnten, mit denen sie ein Leben fern von Gottes Geboten führten und Gott den Rücken zukehrten, das alles hatte sie doch zu Fall kommen lassen. Und so lesen wir es auch. Denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen, weil ihre Zungen und ihre Taten gegen den Herrn gerichtet sind, um den Augen seiner Majestät zu trotzen. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie, und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Ja, Zungen und Taten, Worte und Werke sind Zeugen gegen Juda und Jerusalem. Ihr Verfall ist sehr weit fortgeschritten. Ich meine, wir wollen uns hier nichts vormachen. Jeder Mensch ist Sünder. Nicht nur in seinem Wesen, sondern auch in seinem Wirken. Gerade haben wir unsere Sünden wieder bekannt. Täglich begehen wir Sünden. Alle Sünden, und das ist ja das Schlimme daran, sind letztlich immer gegen Gott gerichtet. Wir sündigen an ihm. Aber diese ständige Gegenwärtigkeit der Sünde sollte uns doch nicht dazu verleiten, zu glauben, das sei normal und gehöre irgendwie dazu. Genau das war aber in Juda geschehen. Die Sünde wurde erst klein geredet, dann wurde sie zu einer alltäglichen Angelegenheit. Und schließlich war es geradezu anormal, nicht offen und stolz zuzugeben, dass man in Sünden lebe. Die Sünde wurde in der Öffentlichkeit geradezu hochgejubelt. Ihre Protagonisten waren hoch angesehene Persönlichkeiten. Und wer es wagte, Stellung dagegen zu beziehen, ja, der war ein mittelalterlicher Spießer und ein Fundamentalist und eine Gefahr für die Gesellschaft. Woran können wir das festmachen? Nun, Sodom ist hier erwähnt. Und wir erinnern uns mal, wie Lot seinerzeit versucht hatte, die Männer von Sodom davon abzuhalten, sich an seinen Gästen zu vergehen. Und wie die Sodomiter daraufhin erst recht wutschnaubend gegen ihn vordrangen. Nicht, nein, nein, nicht etwa die Männer Sodoms waren entartet und gefährlich, sondern Lot, dieser engstirnige Frömmling. Nicht etwa die Gottlosen haben ein Problem, sondern die Gerechten. So ist der Eindruck, der sich auch zur Zeit dieses Textes in Juda aufdrängte. Aber der Herr schaut diesem Treiben nicht endlos zu. Seine Geduld und Langmut ist irgendwann aufgebraucht. Und er macht sich auf, dem sündigen Volk Stab und Stütze zu entreißen. Und wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Und dieser Schaden ist gewaltig. Die Entwicklungen, die uns im Text geschildert werden, die sind ja nur ein ganz schwacher Vorgeschmack. Wir müssen immer daran denken, dass wir hier ja das alttestamentliche Bilderbuch vor uns haben, in dem Gottes Handeln sehr anschaulich, sehr praktisch und auch ganz unmittelbar geschildert wird. Aber wir wollen doch nicht behaupten, Gottes Gericht über die Gottlosigkeit Judas erschöpfe sich hier in der angedeuteten Hungersnot oder in einer drohenden Anarchie. Wir kennen doch Gottes Bußenkatalog für Sünde, oder? Der ist sehr kurz. Es gibt nur eine einzige Strafe, den Tod. Wehe ihrer Seele. Wehe dem Gottlosen, ihm geht es schlecht. Denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Vers 11. Wer Gott den Rücken zuwendet, dem wendet Gott den Rücken zu. Wer in der Welt Gottes Zorn auf sich zieht und seine Gnade verwirft, dem verwirft Gott in Ewigkeit und lässt ihn unter seinem Zorn. Das sind die Früchte, die Juda und Jerusalem, über die Jesaja hier prophezeit, ernten werden. Ihr Fall ist der Lohn der Sünde. Damit kommen wir schon zum zweiten Teil. Denn jetzt stellen wir die Frage, ist denn in Juda nur Gottlosigkeit übrig geblieben? Haben wir nicht vor einigen Wochen von einem Überrest gelesen? Von der Tochter Zion, die wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt mitten in Juda verblieben ist? Ja, das haben wir. Und dieser Überrest ist nicht mittlerweile untergegangen, sondern er ist durch die Gnade Gottes bewahrt worden. Und er wird nun im Vers 10 angesprochen. Sagt den Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird, denn sie werden die Früchte ihrer Taten genießen. Die Gerechten. Das sind nicht diejenigen, die keine Sünde haben. Solche gibt es nicht. Das sind auch nicht Menschen, die aus sich selbst heraus gerecht sein wollen, sondern das sind die Menschen, die Gott aus Gnade für gerecht erklärt hat. Nicht der Mensch wirkt Gerechtigkeit, sondern Gott. Gott stellt die Gerechtigkeit, die durch die Sünde umgestoßen wurde, wieder her, indem er seinem Zorn über die Sünde Raum gibt. Indem er diesen Zorn auf dem Einzigen ablädt, der imstande ist, diesen Zorn zu tragen. Indem er also die Strafe für die Sünden seiner Gerechten auf Jesus Christus legt und an ihm stellvertretend für sie das Urteil vollstreckt. Den Gerechten, denjenigen, die in Jesus Christus Vergebung ihrer Sünden suchen und besitzen, denen wird hier Trost zugesprochen. Ihnen wird es gut gehen. Und dabei ist die Übersetzung an dieser Stelle noch etwas ungenau. Denn der Text redet eigentlich nicht davon, dass es ihnen zukünftig gut gehen wird, was man hier denken könnte. Also, sie müssten jetzt zwar eine Zeit des Schreckens durchleben, aber hinterher wird alles wieder gut. Wörtlich steht hier, sagt dem Gerechten, dass es ihnen gut geht. Jetzt. Inmitten des Gerichts, inmitten des Zusammenbruchs Judas und Jerusalems, hört die übrig gebliebene Tochter Zion ein Wort des Trostes. Der Herr fordert die Propheten, die Verkündiger des Wortes Gottes und überhaupt alle, die er hier zu Zeugen ruft, auf: Tröstet die Tochter Zion. Sagt den Gerechten, dass alles in Ordnung ist. Dass sie keine Angst zu haben brauchen, weil das, was mit Juda geschieht, zu ihrem Besten dient. Ich will auch heute wieder daran erinnern, dass über dem ganzen Buch Jesaja ein Vers schwebt, den wir auch mehrfach bereits angesprochen haben. Ein richtiger Merkvers. Jesaja 1,27. Zion wird durch Recht oder durch Gericht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Nicht so erstaunlich es klingen mag, der Fall Judas nützt den Gerechten. Warum? Eben weil er Gottes Gericht über die Sünde ist. Was hier mit dem Volk Gottes geschieht, ist ein Vorschatten von Gottes Gericht. Es wird noch weitere dieser Vorschatten, dieser Ankündigungen geben. Nicht? Denken wir mal dran, dass die Babylonier gerade zum Feldzug gegen Jerusalem rüsten. Eroberung und Verbannung stehen bevor. Das sind alles Hinweise darauf, dass der Herr zum großen Gericht über die Sünde schreitet. Und in allem Elend, das Juda treffen wird, ist die Tochter Zion mittendrin. Die Gerechten sind genauso betroffen wie die Ungerechten. Die Gerechten werden genauso leiden. Sie werden genauso von den Eroberern hingeschlachtet. Sie werden genauso in die Verbannung nach Babylon weggeführt. Aber während das alles für die Ungerechten die ersten Stufen hinab in den Abgrund des ewigen Todes sind, sind es für die Gerechten die ersten Stufen hinauf nach Golgotha. Durch alles Chaos, durch alle finsteren Wolken hindurch erblicken sie am Horizont das Kreuz. Dort hinauf führt ihr Weg. Dort hinauf trägt Jesus Christus ihre Schuld. Dort wird ihr Schuldschein, auf dem eine unendlich große Zahl steht, ans Kreuz genagelt. Mit dem Vermerk, vollständig bezahlt vom König der Juden. Sagt den Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Die Frucht ihrer Taten? Nein, die Frucht der Tat, die Christus stellvertretend für sie tut. An den Früchten ihrer eigenen Taten hätten auch die Gerechten keine Freude. Im Gegenteil, als Teil Judas erleben sie ja selbst gerade, wohin die Taten, die auf Menschensatzung und eigenes Gutdünken gründen, letztlich führen. Diese Früchte sind ungenießbar, ja tödlich. Aber auf Golgatha wachsen Früchte des Lebens. Christus hat den Tod besiegt und das ewige Leben erworben, ein ewiges Leben in Herrlichkeit bei Gott. Und das nicht nur für sich selbst, sondern gerade für alle, die der Vater ihm zu diesem Zweck gegeben hatte. Für alle, die in seinem Tod und seiner Auferstehung in ihm waren. Für alle, die durch Glauben mit ihm vereint waren und sind und sein werden. Der Fall Judas und Jerusalems. Der bedeutet aber nicht nur Errettung für den Überrest in Zion. Er hat noch eine weitere sehr praktische Folge. Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Teil der Predigt angelangt. Auch jetzt erinnere ich an etwas, das wir bereits vor einigen Wochen besprochen haben. Ihr merkt also, wer immer gut aufgepasst hat, der ist jetzt im Vorteil. Wir haben nämlich am Anfang des Kapitels 2 von einer Erhöhung des Berges Zion gelesen und davon, dass von allen Enden der Welt Menschen sich aufmachen, um nach Zion zu strömen. Aber jetzt überlegen wir mal ganz praktisch, handwerklich. Ist denn für all die Menschen, die von weit her herbeiströmen, überhaupt Platz? Das Land Kanaan ist doch schon bewohnt. Juda, Israel, Abrahams Nachkommen im Fleisch haben das Land als ihr Erbteil in Besitz genommen. Dieses Land Kanaan mit der Hauptstadt Jerusalem ist ja nicht irgendein Land, oder? Sondern ist ein Bild für das Reich Gottes. Wer im alten Bund in Kanaan lebte, der stand im Reich Gottes. Vereinfacht ausgedrückt. Und wer im alten Bund ins Reich Gottes hinein wollte, der musste erst nach Kanaan einreisen und ein Teil Israels werden. Das Land ist also bewohnt. Das Reich ist voll. Woher soll der Platz für die Leute kommen, die jetzt angeblich aus allen Völkern und Sprachen und Nationen herbeiströmen wollen? Die Antwort ist sehr einfach, wenn auch ziemlich bitter. Es wird Platz geschaffen durch den Fall Judas. Der Untergang des fleischlichen Israels ermöglicht den Eingang des geistlichen Israels, des Volkes Gottes aus Juden und Heiden. Das hat Jesus selbst angekündigt. Wir hatten es vorhin gelesen. Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden? Darum sage ich euch, Juda, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und wer jetzt einwendet, na gut, das ist ja alles richtig, aber auf der anderen Seite stehen noch die Verheißungen Gottes an Israel. Die dürfen doch nicht ungültig gemacht werden. Auf diese Einwände gibt, wie wir alle wissen, der Apostel Paulus die Antwort in Römer 11. Der Fall Judas ist der Reichtum der Welt geworden. Denn was geschieht? Der Ölbaum Israel, nicht? Das ist das Bild, was der Apostel dort verwendet. Zweige werden ausgebrochen. Und in die frei gewordenen Plätze werden wilde, heidnische Ölzweige eingepfropft. Und was ist das Ergebnis? Ein vollständiger Ölbaum. Da schreibt Paulus, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Ja, bis zum Ende. Und so, auf diese Weise, wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. ein vollzähliges Israel. Es sieht vielleicht etwas anders aus, als manch einer ursprünglich erwartet hatte. Es besteht nicht nur aus natürlichen Nachkommen Abrahams, sondern auch aus zahllosen Menschen, die ihre Herkunft nicht auf Abraham zurückführen können. Aber es ist zweifellos ein vollzähliges Israel, das da bildlich gesprochen auf dem erhöhten Berg Zion gesammelt wird. Denn Judas Fall ist der Reichtum der Heiden geworden. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet, kommt Gott zu seinem vollständigen Volk. Und somit hält der Predigttext doch in der Tat eine ganze Menge Trost bereit. Trost, wohlgemerkt, für die Gerechten. Also für die, welche nicht etwa sich selbst für gerecht halten und entsprechend leben, sondern für die, die wissen, ich bin durch und durch ungerecht. Gerecht werde ich nur außerhalb von mir selbst, in Jesus Christus. Gerecht werde ich nur, indem ich mit der Gerechtigkeit bekleidet werde, die Christus erworben hat. Wer das glaubt, den können Gerichtsdrohungen, Untergangsdrohungen nicht erschrecken. Der braucht auch in den schlimmsten Tragödien nicht zusammenzubrechen, wenn alle weltlichen Stäbe und Stützen wegknicken, sondern er darf sich an der Erkenntnis festhalten, Gott hält alle Zügel fest in der Hand. Auch wenn ich nicht begreife, warum dies oder jenes geschieht, eins weiß ich, mein Herr Christus regiert. Und er regiert gut und weise und gerecht. Juda mag untergehen. Zion mag aufs Äußerste bedrängt werden. Doch Gott trägt sein Volk durch alles hindurch. Er sammelt es. Er bewahrt es. Er verherrlicht es. Amen.